Ich habe noch herzliche Grüße mitgebracht aus der Baptistengemeinde in Düren. Da war ich am vergangenen Sonntag. Ganz herzlich gegrüßt an euch alle. Zu Beginn der Predigt würde ich gerne ein bisschen Licht haben und dann beten. Ah, danke. Ja, Jesus, wir heißen dich willkommen. Und Jesus, wir wünschen uns, dass du uns begegnest, hier in der Gemeinschaft, aber auch in unseren Herzen, und dass du durch dein lebendiges Wort zu uns sprichst. Bitte, dass du dazu Gnade schenkst und uns offene Herzen, offene Ohren und die Bereitschaft, auch das, was wir hören von dir, wirken zu lassen und umzusetzen. Amen. Ja, liebe Gemeinde, der Samuel Falk und ich, wir haben uns entschieden, dass wir jetzt eine Predigtreihe machen wollen über Ehe. Allerdings unregelmäßig, in unregelmäßigen Abständen, damit die Geschwister, die das Thema nicht mehr interessiert, noch nicht interessiert oder im Augenblick nicht interessiert, nicht ganz abgehängt werden. Also deswegen in unregelmäßigen Abständen. Heute will ich mit dem Thema beginnen, Ehe mit Vision, Fragezeichen. Christa dachte, das wäre irgendwie so ein Platzhalter im Predigtplan. Nein, nein, also der Titel lautet Ehe mit Vision, Fragezeichen. Also gibt es für die Ehe eine Vision in der Bibel oder eine Vision Gottes? Welche Absicht verbindet Gott, als er die Ehe erfunden hat? Was hat er damit vorgehabt? Welche Ideen verbindet Gott mit der Ehe? Wie bin ich auf dieses Thema gekommen? Ich sage es euch schon mal von vornherein, nicht von alleine, sondern durch dieses Buch. Das ist von Kathy und Timothy Keller. Das sind Amerikaner. Und im Augenblick sind wir ja mal abgesehen von den Gemeindemitgliedern, die amerikanischen Ursprungs sind, den Amerikanern gegenüber eher skeptisch, war ich dem Buch auch. Aber ich fand die Idee wirklich gut und wir beide haben uns angefangen, auf dieses Buch eingelassen, und davon wollen wir euch jetzt so ein bisschen mitteilen und euch mitnehmen. Wie gesagt, ich bin nicht von alleine auf das Thema gekommen und ich habe mich versucht zu erinnern, wie war das damals, als Carola und ich geheiratet haben. Ich habe über das Thema Vision von Ehe überhaupt nicht nachgedacht. Ich kann mich jedenfalls überhaupt nicht erinnern, ob Gott für uns eine Vision hat, überhaupt für Ehe eine Vision hat. Also ich war in Carola verliebt und bin es immer noch, und ich wollte halt mit ihr zusammenleben und will es immer noch, Zeit verbringen und Familie gründen. Und ich hatte Erwartungen und Wünsche an die Ehe, aber die waren auch eher diffus. Ja, und seinerzeit war das halt so, wenn man sowas will, dann heiratet man halt. Das machen halt alle. Ne? So ein Brauch. Aber irgendwie eine Vision zu haben für die Ehe, da kann ich mich auf jeden Fall nicht dran erinnern. Aber nach der Lektüre des Buches habe ich gedacht, wir sind jetzt 35 Jahre verheiratet in diesem Jahr. In der Bibelstunde glaubten wir nicht, dass ich mich an den Termin erinnern kann. Das kann ich aber. Ich weiß, an welchem Tag wir geheiratet haben, auch nach 35 Jahren. Aber nochmal, wir sind jetzt 35 Jahre bald verheiratet und ich kann mich halt doch an Situationen erinnern, meine Frau wahrscheinlich auch, wo es gut gewesen wäre, eine Vision zu haben für den Bestand unserer Ehe. Ich glaube, dass es hilfreich ist, eine Vorstellung davon zu haben, was Gott sich für Ehe gedacht hat, um dann auch im Alltag sich entsprechend zu entscheiden. Und das andere ist, was wir hoffentlich in dieser Predigtreihe auch zum Ausdruck bringen werden können, ist, dass wenn man die Vision kennt, die Gott von Ehe hat, dass man die Ehe auch wertschätzt. Das ist ja in unserer derzeitigen Gesellschaft auch ein bisschen unter die Räder gekommen. Die Grundlage für die Predigt heute ist Epheser 5, die Verse 18 bis 33, noch nicht die Folie, Michael, das kommt gleich noch. Diesen Text werde ich irgendwann in Auszügen lesen und auch nur bis Vers 28 auslegen. Das heißt also, bis 33 geht der Text, aber ich will mich heute wirklich auf vermutlich einen Punkt beschränken. Die meisten wissen, der Epheserbrief stammt von Paulus und deswegen hat dieser Text auch zwei Probleme, die er mit sich bringt. Eben, weil er von Paulus ist, nicht nur, dass manche Menschen mit Paulus ohnehin Probleme haben, aber wir wissen, Paulus war nicht verheiratet. So, wer würde in Ehetherapie zu jemandem gehen, der nicht verheiratet ist? Du, Claudia? Nein, natürlich nicht. Also, Problem Nummer eins, hat Paulus überhaupt Ahnung von Ehe und darf er dazu irgendwas schreiben? Ich weiß, es ist einfach nur ein Problem, vielleicht hilft Paulus uns ja doch. Und das zweite ist, dass der Text auch aus seiner Zeit heraus zu verstehen ist oder verstanden werden muss. Und dazu will ich einige Informationen geben. Manchmal, wenn Pastoren sagen, ja, der ist auch zeitgebunden, dann heißt es immer, dürfen wir nicht so ernst nehmen. Ja, aber ich meine heute genau das Gegenteil. Das sage ich schon mal vorweg, falls das untergehen sollte in meinen Ausführungen. Also, dadurch, dass der Text in einer Zeit eingebunden ist, hat er uns dennoch sehr viel zu sagen, wie ich finde. Das Erste. Zur Zeit des Paulus wurden Frauen verheiratet. Im Hebräischen gibt es keinen Begriff dafür, dass eine Frau heiratet, sondern es gibt nur einen Begriff dafür, ein Verb, dass sie verheiratet wurden. Also allein schon in der Sprache hat sich das nicht niedergeschlagen, dass eine Frau frei entscheiden kann, ob sie heiraten will oder nicht, sondern sie wurde verheiratet. Das lag daran, dass sie, nachdem sie geboren worden war, Besitz des Vaters war. Und verheiratet werden heißt, in Besitz des neuen Ehemanns überzugehen. Männer, die konnten heiraten. Gibt es auch einen Ausdruck für. Die wurden nicht verheiratet, sondern die konnten heiraten. Die Eheschließung bestand aus zwei Teilen und die lagen oft sehr weit auseinander, zeitlich gesehen. Also der Teil 1 war sowas, würden wir im weitesten Sinne heute Verlobung nennen, aber eigentlich auch nicht wirklich. Da einigten sich also die beiden Familien, Familie von Frau und Familie von Mann, dann wenn die manchmal noch Kinder waren, darauf, dass die irgendwann heiraten werden. Das konnte sein, dass sie noch im Kindesalter war und dann einigte man sich auf den Brautpreis, den die Bräutigamsfamilie zu zahlen hatte. Und wenn man sich geeinigt hatte, die beiden Väter, dann waren die beiden verlobt. Der zweite Teil kam dann manchmal auch erheblich später, nämlich dann, wenn der Bräutigam, also im heiratsfähigen Alter war, und diese Braut, die er quasi gekauft hatte, oder seine Familie, in sein Haus holte. Und dann waren die beiden verheiratet. Was fehlt? Diese Ehen wurden nicht aus Liebe geschlossen. Also Liebesheirat, Liebesentscheidung, freie Entscheidung der beiden Partner, kam nicht vor. Hoho. Da sitzen zwei, die wollen jetzt bald heiraten in diesem Jahr. Tolle Vorstellung, ne? Falls sich nun Zuneigung und Liebe im Verlauf dieser Ehe, die von den Eltern arrangiert wurde, einstellte, war das ein willkommener Nebeneffekt. Also es wurde nicht verneint und es wurde auch sehr geschätzt, aber es war auf keinen Fall Grund und Voraussetzung. Liebe zwischen Eheleute spielte beim Zustandekommen einer Ehe keine Rolle. Das kommt erst, glaube ich, mit der deutschen Romantik und das ist erheblich später. Stimmt das, Hans Helge? Ja, ne? Doch. Etwas ganz anderes stand im Vordergrund, also als die Liebesbeziehung der beiden zueinander, sondern der Zweck der Ehe. Und der Zweck der Ehe war ganz wesentlich, rechtmäßige Nachkommen zu zeugen, um Staat und Familie zu stabilisieren. Also die Ehe hatte einen sehr klaren Zweck. Die Ehefrau hatte für Haus, Kinder und Küche zu sorgen. Jetzt vielleicht noch ein paar Worte zur Sexualität. Ich glaube, das Thema Sexualität in der Ehe macht der Samuel, haben wir schon uns entschieden. Außereheliche sexuelle Kontakte durfte die Ehefrau auf keinen Fall haben. Im Alten Testament dann Steinigung und so weiter. Und Ehebruch war auch sehr verpönt. Aber was ist Ehebruch in der damaligen Zeit gewesen? Ehebruch fand immer dann statt, wenn ein Mann in die Ehe eines anderen Mannes einbrach, im Grunde genommen die Besitzverhältnisse kaputt machte. Kontakt zu Prostituierten für Männer in der für verheiratete Männer in der damaligen Zeit war kein Ehebruch, sondern war üblich und auch üblich. Ja, ich kann jetzt nicht beschreiben, wie das gefunden wurde, von den Frauen sicher nicht so gut, aber so. Und wo konnte man Prostituierte treffen? Natürlich im Bordell, man kennt das aus Neapel, gibt es ja noch diese alten Funde, aber eben nicht nur dort. Und jetzt kommen wir so langsam zu unserem Predigtext, sondern eben auch in den Tavernen, heute würden wir vielleicht sagen in den Weinbars. Die Frauen, die dort arbeiten, mussten auch sich den sexuellen Wünschen der männlichen Besucher hingeben. Das heißt, sie prostituierten sich auch schon in Weinbars. Es war also nicht so streng getrennt, sondern Prostitution fand erheblich häufiger statt als, na, das weiß ich nicht. Also, fand sehr häufig statt. Und so wundert es nicht, wenn Paulus den Text über die Ehe in Epheserbrief in 18a wie folgt beginnt: und trinkt euch keinen Rausch an, denn übermäßiger Weingenuss führt zu zügellosem Verhalten. Ah, der Michael hat schon den Text aufgelegt. Sehr gut. Wenn ich gleich den Text lese, lest ihn bitte noch nicht, dann möchte ich euch noch sagen, dass Paulus folgende Themen überhaupt nicht im Sinn hatte. Feminismus, Gleichberechtigung der Frau, gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit, Unterdrückung und Ausbeutung von Frauen, Frauenrechte, die eine Seite. Und Paulus hatte auch keine Ahnung von Valentinstag, den wir ja neulich feierten. Verlobung unter dem Weihnachtsbaum, romantische Wochenende zu zweit, Liebesheirat und so weiter. Also weder das eine noch das andere war im Zusammenhang mit Ehe für Paulus in irgendeiner Weise ein Thema. Ehefrauen erlangten Wertschätzung zur damaligen Zeit, vielleicht auch heute auch noch, wenn sie den Haushalt führen, Kinder bekommen und ansonsten sehr folgsam sind. Wenn wir jetzt den Predigtext lesen, Michael, dann bitte ich halt darauf zu achten, was Paulus über Liebe schreibt. Und trinkt euch keinen Rausch an, denn übermäßiger Weingenuss führt zu zügellosem Verhalten, sondern lasst euch vielmehr immer wieder vom Geist Gottes erfüllen. Und dann sagt Paulus in Vers 21, indem ihr euch einander unterordnet. Also lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen, indem ihr euch einander unterordnet. Tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter wie dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, genauso wie Christus das Haupt der Gemeinde ist. Er, der sie errettet und zu seinem Leib gemacht hat. Und wie die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern in allem unterordnen. Ihr Männer, liebt eure Frauen. Liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben, um sie zu seinem heiligen Volk zu machen. Durch sein Wort hat er den Schmutz ihrer Verfehlungen wie in einem reinigenden Bad von ihr abgewaschen. Denn er möchte sie, und das ergänzt hier die neue Genfer Übersetzung, zu einer Braut von makelloser Schönheit machen, die heilig und untadelig und ohne Flecken und Runzeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit neben ihn treten kann. Genauso sind nun auch die Männer verpflichtet, ihre Frauen zu lieben und ihnen Gutes zu tun, so wie sie ihrem eigenen Körper Gutes tun. Ein Mann, der seine Frau liebt und ihr Gutes tut, tut sich damit selbst etwas Gutes. Schließlich hat noch nie jemand seinen eigenen Körper gehasst. Vielmehr versorgen wir unseren Körper mit Nahrung und pflegen ihn, genau wie Christus es mit der Gemeinde macht, mit seinem Leib, dessen Glieder wir sind. Deshalb, so heißt es in der Schrift, wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden, und die zwei werden ein Leib sein. Hinter diesen Worten verbirgt sich ein tiefes Geheimnis. ich bin überzeugt, dass hier von Christus und der Gemeinde die Rede ist. Doch die Aussage betrifft auch jeden von euch ganz persönlich. Jeder soll seine Frau so lieben, wie er sich selbst liebt, und die Frau soll ihren Mann mit Ehrerbietung begegnen. Also ich werde heute nur bis 28 gehen. Das ist Teil da mit dem Alten Testament und Geheimnis. Das machen wir später. Wie wird man mit dem Heiligen Geist erfüllt? Wenn man in einschlägige Bücher reinguckt, gibt es da bestimmte Tipps. Man muss auf eine Konferenz fahren, man bekommt die Hände aufgelegt oder was auch immer. Von vollmächtigen Predigern. Aber wie beschreibt Paulus das hier? Er sagt, wir werden mit dem Heiligen Geist erfüllt, wenn wir uns einander unterordnen. Das geschieht halt nicht einmalig auf einer Konferenz oder so und bei einmaligem Gebet, sondern täglich und immer wieder im Alltag dort, wo wir leben. Und wenn wir das tun, einander unterordnen, dort fühlt sich der Heilige Geist wohl, hält sich gerne auf und entfaltet dort seine Kraft in unseren Herzen. In diesem Klima der Hingabe, denn das ist ja nichts anderes als Unterordnung, dort ist er sehr, sehr gerne. Das ist sozusagen die ganz große Überschrift über dieses Thema. Erfüllung mit dem Heiligen Geist durch Unterordnung. Paulus leitet also dieses Ehekapitel zunächst einmal ganz grundsätzlich mit dieser Überschrift ein: Ordnet euch einander unter. Dann werdet ihr mit dem Heiligen Geist erfüllt. Der ist die Kraft, um überhaupt das, was ich jetzt schreibe und sage, leben zu können. Paulus schreibt sehr, sehr oft in seinen Briefen über gegenseitige Unterordnung und dann blickt er immer auf Zusammenleben in der Gemeinde und deutet an, dass das nicht leicht ist, aber dass mit Blick auf Christus es unbedingt geboten ist zwischen Christen. Und jetzt wendet er das eben auch an auf Eheleute. Das ist ja manchmal überraschend, dass das, was Jesus zu Menschen sagt, auch für Eheleute gilt und so auch hier bei Paulus. Das Zweite ist, was wichtig ist, dass er sagt, das orientiert sich immer an Christus. Die Unterordnung nicht nach irgendwelchen Regeln, sondern orientiert euch an Jesus Christus. Auch das gesamte eheliche Zusammenleben. Also nicht an der Gesellschaft, nicht an der Tradition, nicht an dem, was ihr bei euren Eltern mitgekriegt habt. Nicht, was euch sonst irgendwer vorgelebt hat, nicht das Elternhaus, auch nicht euer Geschmack, sondern Jesus Christus ist die Orientierung für euer eheliches Leben. Also das ist die große Überschrift. Und dann fängt Paulus an, das zu entfalten für Männer und Frauen und fängt bei den Frauen an. Und meistens enden die Ehepredigten bei diesen Versen, bei der Frau. Aber ich gehe trotzdem darauf ein. Ihr Frauen, ordnet euch euren eigenen Männern unter, wie dem Herrn. Ja, da gehen bei manchen schon die Lampen aus und sagen, das war's mit dem Thema, wollen wir uns nicht mehr mit weiter beschäftigen. Ich möchte euch motivieren, trotzdem dran zu bleiben, weil Paulus sagt, ordnet euch einander unter, wie dem Herrn. Also auch hier wie die Orientierung an Jesus Christus. Und damit klar ist, wie das zu verstehen ist, erläutert Paulus das Ganze nochmal an einem Bild, nämlich an dem Bild der Gemeinde. Das ist den Ephesern vertraut. Sie haben eine Vorstellung davon, wie Christus mit der Gemeinde lebt, wie er sich um sie kümmert und wie Gemeinde sich ihm unterordnet. Da haben sie eine Vorstellung davon, denn das, was Paulus jetzt schreibt, ist für diese Leute wirklich neu. Wie Christus das Haupt der Gemeinde ist, so ist es der Mann für seine Ehefrau. Das ist das Bild, was Paulus verwendet. Was für Rechte leitet sich aus diesem Bild für einen Mann eigentlich ab im Blick auf seine Ehefrau? Darf er sie unterdrücken? Leitet er daraus ab, dass sie zu kuschen hat, zu befehlen hat? Leitet sich daraus ab, dass Frauen für gleiche Arbeit schlechter bezahlt werden als Männer, dass sie keine Pastorinnen oder Priesterinnen oder Älteste einer Gemeinde werden dürfen? dass sie bestimmte Berufe oder überhaupt keinen Beruf ausüben dürfen, leitet sich das daraus ab? Das ist ja alles unter Christen gelebt worden und wird unter Christen ja immer noch gelebt. Ich finde, das steht hier nicht. Oder? Bisher noch nicht. Gut. Was wird über Christus gesagt? Er ist das Haupt der Gemeinde und wie ist er es eigentlich geworden? Durch autoritäres Verhalten? Durch Macho-Gehabe? Nein. Sondern er hat die Menschen, die in der Gemeinde sind, gerettet. Er hat sie zu seinem Leib gemacht. Durch seine Hingabe, nicht durch Ausübung von Macht, sondern im Gegenteil, durch Verzicht auf Macht. Christus hat seiner Gemeinde, den Menschen in der Gemeinde gedient mit der Hingabe seines Lebens. Er hat sich zu Tode für sie geliebt. Und wenn wir uns selber fragen, wie wir uns Christus untergeordnet haben, wie ist das passiert? Ich habe mich zu Jesus bekehrt, ich habe mich taufen lassen, habe mich in die Gemeinde hinein taufen lassen, aber doch nicht aus Angst vor Jesus oder weil er mich dazu gedrängt hat oder weil ich mich minderwertig fühle oder sonst etwas. Nein, sondern aus Dankbarkeit. Weil ich gemerkt habe, was Jesus für mich getan hat und aus Dankbarkeit und weil ich mit ihm leben will, deswegen bin ich Mitglied seiner Gemeinde geworden. Also das ist das Klima, das Paulus meint, wenn er davon schreibt, dass die Frauen sich ihren Männern unterordnen sollen, weil er das Haupt ist, wie Christus. Das ist wichtig. So, für die Ausführung an die Frau braucht Paulus 3 ganze Verse. Für die Männer, wie viel? 9. Danke, Björn. 9 Verse. Warum? Weil das, was Paulus nun schreibt, für die Männer wirklich, wirklich neu ist. Für uns Männer natürlich hier nicht, aber damals schon. Hat da irgendwer gelacht? Nein, Raphael. Gut. Ich erinnere nochmal daran, dass Paulus ja überschreibt, dass wir uns einander unterordnen sollen. Damit beginnt er das Ehekapitel und das gilt jetzt auch hier nochmal. Ihr Männer, ordnet euch auch euren Frauen unter. Dann werdet ihr mit dem Heiligen Geist erfüllt. Christinnen und Christen sollen einander unterordnen. Das nehmen wir nochmal mit als Überschrift jetzt, wenn wir uns mit den Männern befassen. So, was sollen die Männer tun? Da sagt Paulus, ihr Männer, liebet eure Frauen. Und jetzt stellen wir uns das mal vor. Der Epaphroditus bringt den Brief nach Ephesus. Und da ist dann, sitzt die Gemeinde vielleicht heute so wie ihr, nur ein bisschen anders. Ich schätze, dass die Frauen hinten gesessen haben und hatten alle Kopftücher auf. Und waren vielleicht gebeugt. Und die Männer saßen stolz vorne in ihren prächtigen Gewändern. Freuten sich auf einen von Männern dominierten Gottesdienst. Und sie sagen, Epaphroditus, liest den Brief mal vor. Und er fängt an zu lesen. Ja, die Gemeinde nickt und nickt und nickt. Und dann kommt die Passage, wo der liest, ihr Männer, also sie nicken, glaube ich, auch vielleicht noch ein bisschen, als da steht, ihr Männer, ihr Frauen ordnet euren Männern unter. Das ist, ja, super. Und dann heißt es auf einmal, ihr Männer, liebet eure Frauen. Da hat keiner gelacht, sondern da war auf einmal Stille. Da war Sprachlosigkeit. Und dann meldet sich vielleicht ganz hinten ein Mutiger und sagt, Epaphroditus, könntest du das bitte nochmal vorlesen? Ich glaube, ich habe da was falsch verstanden. Ihr Männer, liebet eure Frauen, liest er nochmal vor. Und ihr Lieben, das steht in der griechischen Sprache nicht Eros, ja, also das Verb von Erotik, sondern von Agape. Also das wissen Sie schon, Agape ist was anderes als Eros, das wissen wir auch. Das ist nämlich die Liebe, mit der Gott uns Menschen liebt. Ihr Männer, liebet eure Frauen. Und dann, glaube ich, ging in der Gemeinde allmählich ein Gemurmel unter den Männern los, bis hin zu lautem Tumult. Ich glaube, dass sich unter den Männern, als Paulus das vorlesen lässt durch Epaphroditus, sich Empörung breit machte. Denn das hatten sie bisher noch nie gehört. Ich sage ja, wenn eine Feministin das Evangelium von Jesus recht verstände, würde sie diesen Text lobpreisen. Also Paulus ist oft in der falschen Etage drin. Die Männer waren verwundert. Und ich habe lange nach einem Vergleich gesucht, wie würden wir deutschen Männer wirklich verwundert werden? Und mir ist eins aufgefallen. Wenn unser amtierender Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer sich vehement für ein generelles Tempolimit auf deutschen Autobahnen einsetzen würde als CSU-Mann, und zwar nicht nur für 130, sondern für 90 Stundenkilometer, dann wären wir deutschen Männer wirklich verwundert. Und das ist die Etage, von der Paulus hier spricht, als er sagt, ihr Männer liebet eure Frauen. Ich sage, wir unter uns, das ist völlig klar, aber mit dem Auto kriegen wir uns doch, oder? Die deutsche Gesellschaft würde zusammenbrechen. Und so brach die Welt mit diesem kleinen Satz für die Männer in Ephesus in der Gemeinde im Blick auf ihre Frauen auch zusammen. Ihre Ehefrauen lieben? Fragezeichen. Das war ihnen neu. Sie sollten sich ihren Frauen unterordnen, indem sie sie liebten. Ich habe gesagt, oder Björn hat es bestätigt, 9 Sätze. Paulus weiß natürlich, was er bei den Männern auslöst. Und deswegen muss er mindestens 9 Verse darauf verwenden, um ihn zu erläutern, wie das gemeint ist. Er schwächt das nicht ab, sondern er verstärkt das ja fast mit jedem Satz noch mehr, was er da meint. Einen kleinen Blick noch auf die Frauen. Ich glaube, die Frauen, die liebten Paulus auf einmal. Endlich sagt das mal ein Mann, so etwas, was sie wahrscheinlich immer schon gespürt und sich nachgesehnt hatten. Endlich sagt das mal jemand. Und der ist Jude. Und glücklicherweise ist er aber, der kannte das, das war für Paulus ja auch neu, deshalb sagt er nachher später, es ist ein Geheimnis. Und Geheimnisse, die mussten auch mir offenbart werden. Mir war das auch neu. Paulus war das auch neu. Er ist ein Apostel Jesu Christi und er sagt so etwas Unverschämtes, ihr Männer, liebet eure Frauen. Genauso, ist ja noch nicht am Ende, genauso wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat. Also wieder stellt er diesen Bezug zu Christus her, nur jetzt mit dem Stichwort, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Also hier bringt er das Wort Liebe rein. Es ist der gleiche Orientierungspunkt, aber unter dem Aspekt der Liebe. Worin besteht denn die Liebe des Christus? Ja, nicht, dass er Blumen mitbringt und was ich, sondern in der Hingabe Jesu seines ganzen Lebens. Paulus schreibt das ja im Philipperbrief, das ist so der Kern seines Denkens. Christus war bei Gott, der war glücklich, der hatte, was er brauchte und er steigt freiwillig herab, wird Mensch, wird Sklave, er stirbt sogar am Kreuz. Das ist immer das Evangelium des Paulus, was er, wenn er davon spricht, dass wir uns an Christus orientieren sollen. Er steigt freiwillig ab und tiefer geht es gar nicht mehr, um mit uns Gemeinschaft zu haben. Das ist die Orientierung für Liebe, wie Männer ihre Frauen lieben sollen. Paulus kommt richtig ins Schwärmen in der Beschreibung der Liebe des Christus zu seiner Gemeinde. Christus behandelt seine Gemeinde wie eine lebendige Kostbarkeit. Die neue Genfer setzt da so wie eine Braut hin. Das steht im Text da nicht, aber man spürt das sowas. Christus will sie heilig machen. Er will, dass sie sich entfalten kann. Er sagt, es stellt sie neben sich hin. Bei Luther steht er ohne Flecken runzeln. Das klingt immer so komisch, deshalb wollte ich auch nie darüber predigen. Aber es sagt, ohne Falten, ohne Narben. Er will sie herrlich machen. Sie soll heilig und unbeschädigt sein. Diese Behandlung, die Jesus seiner Gemeinde zukommen lässt, für die er sich aufgeopfert hat, diese Behandlung sollen die Ehemänner ihren Ehefrauen zukommen lassen. Normalerweise ist ja Paulus immer für Freiwilligkeit, aber dann sagt er noch, so in dieser Weise sind die Ehemänner verpflichtet, ihre Frauen zu lieben. Ihr Lieben, bis hierhin heute erstmal, sagen wir mal so, ich lege den Text nur aus. Ja? Nicht, dass ich es schon ergriffen hätte oder sowas, ihr könnt Carole, meine Frau, fragen, ich stehe da sehr am Anfang, das umzusetzen. Aber ich habe gedacht, es ist doch schon mal schön, wenn wir eine Vision haben, wo es lang gehen könnte. Also, damit will ich erstmal schließen. Paulus wendet also das Evangelium ganz konsequent auf Ehe an. Das Evangelium von Jesus Christus, diesen Abstieg, den Jesus freiwillig gemacht hat. Und so wird das Evangelium von Jesus Christus Kraft und Modell für Ehe, für unsere Ehen, wenn wir das wollen. Das ist die Vision, die Gott von ihr hat. Und wenn man sie auf eine kleine Formel bringen will, dann könnte man so sagen, tu für deinen Ehepartner das, was Gott für dich in Jesus Christus getan hat. Das ist relativ einfach. Also zu formulieren, tu für deinen Ehepartner das, was Gott für dich in Jesus Christus getan hat. Diese Art zu lieben, wie Jesus es getan hat, entspricht nicht unserem Instinkt. Ist nicht etwas, was uns natürlich gegeben ist, also aus meiner Erfahrung. Es ist nicht leicht, den Ehepartner so zu lieben, und das sagt Paulus auch nirgendwo. Aber ich habe die Vermutung, und das ist meine Hoffnung, dass es sich lohnt, so zu lieben. Amen. Jetzt steht hier im Gottesdienstzettel Stille. Die können wir auch gut halten, aber dann hätte ich eine Bitte. Das Lied, das ihr am Anfang gesungen habt, Lord of the Starfields, könnt ihr dir das als Überleitung nochmal singen zur Anbetungszeit? Wäre das möglich? Danke, dass du mir das jetzt klar gemacht hast. Ja, dann machen wir es so, wie ihr es wollt. Gut.